Hallo, mein Name ist Kai und ich bin Mitglied beim Performance-Kollektiv Schmarrn Intelligenz Komödie und gerade arbeiten wir an einem Theaterprojekt zum Thema Verschwörungstheorien.
Ja, thematisch top aktuell. Wie seid ihr denn da rangegangen an das Thema? Ist jetzt irgendwie auch nicht so einfach.
Das Thema ist so ein bisschen aus einer Auseinandersetzung entstanden, die wir im Rahmen des Nürnberg Pop Festivals hatten. Dort wurden wir eingeladen, hier mach doch mal was. Und dann haben wir relativ kurzfristig eine Intervention im neuen Museum erarbeitet. Und die hatte als Grundlage das Thema Verschwörungstheorien, beziehungsweise es gab den Moment, dass wir so weiße Anzüge getragen haben und Bloody Marys getrunken auf einem weißen Sofa. Und dann haben wir überlegt, okay, in welchem Setting findet das jetzt statt? Und dann kam so ein bisschen aus so einem Witz heraus, okay, das ist jetzt die Mitgliedsversammlung der BRD GmbH, einer bekannten Verschwörungstheorie aus dem Reichsbürgerspektrum. Und das nehmen wir jetzt ein bisschen aufs Korn. Und dann haben wir das gemacht und haben diese Intervention beim Nürnberg Pop Festival gemacht. Und es hat viel Resonanz gegeben. Die Leute waren sehr verwundert. Und wir haben dann allerdings danach für uns gemerkt, das ist eigentlich ein ziemlich krasses Thema. Und wir waren auch nicht ganz glücklich mit allem, was wir gesagt haben. Und haben gemerkt, okay, dieses Thema ist eigentlich so komplex und hat so viele Facetten und ist so krass. Da müssen wir eigentlich nochmal tiefer ran. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir werden jetzt ein Theater- und Performance-Projekt zum Thema Verschwörungserzählungen entwickeln. Und dann kam so eine Pandemie. Und dann ist unser Thema auf einmal durch die Decke gegangen und wir konnten uns vom Material, mit dem wir arbeiten, gar nicht mehr retten.
Genau, Thema Material auch. Ich habe gelesen, ihr habt euch da im Vorfeld über verschiedenste Quellen und mit Experten gesprochen. Wie lief das so ab?
Also ich bin zum Beispiel in verschiedenen Telegram-Kanälen von bekannten deutschen Musikern und schaue mir da an, was da jeden Tag so rumkommt. Und ja, das ist schon ganz schön krass. Ich habe mir auch so ein paar Kanäle oder Gruppen von lokalen Corona-Skeptikerinnen oder man müsste eher sagen Leugnerinnen angeschaut. Was wird da diskutiert? Das war also ein Teil der Recherche. Also wir haben auch noch so verschiedenste Internetforen, YouTube-Videos sind natürlich eine sehr ergiebige Quelle. Da haben wir sehr viel einfach mal gesichtet und sind so ein bisschen in diese Welt auch eingetaucht, die sich da auch eröffnet. Das ist wirklich, würde ich sagen, eine eigene Welt. Und zum anderen haben wir natürlich aber auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung versucht zu betreiben, haben uns in Literatur eingelesen, haben uns mit einschlägigen Expertinnen getroffen, Hintergrundgespräche geführt und genau, ab einem gewissen Moment war es ja auch so, dass die Themen, also Corona-Maßnahmen, ganz krude Vergleiche von Dritten Reich und Corona-Maßnahmen, Verschwörungstheorien über Bill Gates, Impfen und so weiter, die sind ja mittlerweile sehr präsent und es gibt auch eine sehr breite Berichterstattung darüber. Das heißt, wir mussten eher irgendwann anfangen, uns einzugrenzen, weil das Thema mittlerweile einfach unglaublich groß und vielfältig auch ist, uns aber auch immer wieder aufs Neue erschrecken lässt.
Also ich fand das ganz spannend, wie das jetzt immer größer geworden ist, weil früher hat man so ein bisschen Aluhutträger gemacht und jetzt plötzlich ist das so ein, ja, auch irgendwie viel ernstzunehmenderes Thema, weil es so viel mehr Menschen macht und dadurch finde ich auch beängstigendes. Habt ihr herausfinden können, warum das jetzt gerade jetzt mit Pandemie und Co. nochmal so viel größer geworden ist?
Also es gibt natürlich verschiedenste Erklärungsansätze. Ich würde nicht sagen, dass wir herausgefunden haben, warum es jetzt so viel größer oder nochmal breiter geworden ist. Ich glaube, einen Punkt kann man sagen, wenn Gesellschaften in eine Krise kommen und vielleicht auch lang geglaubte Erfolgsversprechen, so wir werden alle ein gutes Leben haben, wenn wir nur hart genug arbeiten, dass die natürlich jetzt gerade vor dem Hintergrund dieser globalen Pandemie auch krass in Frage gestellt worden sind. Plus, also ich glaube, das ist so ein Punkt, so die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen verunsichern viele Leute und da bietet es sich an auf Erzählungen, die teilweise ja auch schon sehr alt sind und die aber nie ganz wegzukriegen waren, wieder zurückzugreifen, die, sage ich mal, auch sehr komplexe Probleme, die uns nicht auf den ersten Blick verständlich sind. Also ich würde auch bis heute noch sagen, ich verstehe auch noch nicht immer 100%, wie dieses Coronavirus funktioniert, wie auch, ne? Ich habe keine entsprechenden Studien gemacht. Dann gibt es da alle möglichen Zahlen, das heißt, es ist eine sehr komplexe Materie und da ist natürlich eine Möglichkeit, mit so einer Verunsicherung umzugehen, zu Antworten, zu Erzählungen zu geben, die dort ein, ja, sag ich mal, vereinfachendes Schema anbieten, nur mit klaren Gut-Böse-Strukturen. Das würde ich sagen, ist so eine Sache, also die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Krise, in der wir uns einfach auch befinden. Und der andere Punkt ist natürlich ein Medienwandel. Also ich glaube, diese Erzählungen auch von verschwundenen Kindern, von denen da oben, die uns was Böses wollen, in verschiedensten Variationen, das ist nichts Neues. Aber die Zugänglichkeit ist natürlich jetzt krass erhöht worden und auch die Möglichkeit der Verbreitung. Also jede, die der Meinung ist, sie hat jetzt verstanden, wie das eigentlich funktioniert da mit der Welt, kann jetzt so eine eigene Chatgruppe oder ähnliches auf dem sozialen Medium deiner Wahl aufmachen und du wirst auch sehr schnell gefunden und kannst auch deine Theorien weiterverbreiten. Also ich glaube, das ist so der andere Punkt, warum zumindest auch diese Erzählungen sehr, ja, sehr populär geworden sind oder auch eine viel größere Reichweite haben, als es vielleicht in der Vergangenheit noch der Fall war, wo dir in der Kneipe vielleicht vom Nachbarn erzählt wurde, was da jetzt eigentlich mit denen da oben oder was da im Hinterzimmer passiert. Genau, das wären vielleicht, glaube ich, so zwei vorsichtige Erklärungsansätze, warum das Thema jetzt oder so relevant oder auch so viral geworden ist.
Ihr habt euch da jetzt mehrere Wochen, Monate oder was damit beschäftigt. Ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man das nur so am Rand mitbekommt. Ist jetzt irgendwie Angst, Respekt vor solchen Möglichkeiten und wie viel solche Wellen an Mythen da eben irgendwie auslösen können, ist irgendwie größer geworden oder wie fühlt ihr euch da jetzt oder fühlst du dich persönlich vielleicht auch, wenn du dir das jetzt so anguckst, auch weiterhin in diesen Telegram-Gruppen bist und sowas?
Ja, ein guter Punkt. Also ich bin nicht so, dass ich sagen würde, ich habe jetzt total Angst vor jeder Person, die da irgendwie Quatsch erzählt, den sie irgendwie im Internet gelesen hat. Das nicht. Also da sind auch teilweise Leute, so die würde man wahrscheinlich auch so in seiner Yogastunde treffen. Was uns aber schon aufgefallen ist, dass sozusagen in dieser breiten Masse es auch eine Möglichkeit gibt, sich zu radikalisieren. Und wenn man sich so verschiedenste, auch rechte Gewalttaten anguckt, gibt es da sehr oft mittlerweile einen Zusammenhang zu Verschwörungserzählungen. Und ich würde sagen, das macht mir schon Sorgen. Also wenn jetzt einfach diese Popularisierung von diesen Erzählungen so groß geworden ist, glaube ich, und wahrscheinlich würden das auch einige meiner Gruppenmitglieder so sehen, machen wir uns schon Sorgen, dass diese Erzählungen zumindest bei kleineren Gruppen und bei Einzelnen auch vermehrt zu Gewalttaten führen, die sich dann in antisemitischen, rassistischen Anschlägen und Ähnlichem äußern. Und da, genau, Hanau, Halle sind ja auch so zwei bekannte Beispiele. Und die Täter, die dort diese Anschläge begangen haben, die waren zum Teil zwar auch in so einer klassischen rechtsextremen Szene verortet, die schon immer einen Hang zu verschwörungstheoretischen Erzählungen hat, aber die haben trotzdem auch nochmal ganz explizit sich mit diesen Erzählungen eigentlich rund um die Uhr bombardiert und hatten da allen möglichen Zugang zu. Und wenn diese Erzählungen mittlerweile auch in eine totale Breite der Gesellschaft wirken, glaube ich, müssen wir schon auch aufpassen, was das beim Einzelnen oder bei kleineren Gruppen auslösen kann. In der Hinsicht mache ich mir da schon Sorgen. Und das war auch ein Antrieb für uns, dass wir gesagt haben, okay, diese Auseinandersetzung für diese Erzählung, die kann jetzt nicht darüber funktionieren, indem man das alles jetzt, okay, das sind irgendwelche Spinner und Aluhüte abtut, sondern da muss man sich auch ernsthaft mit auseinandersetzen, was machen solche Erzählungen mit unserer Gesellschaft. Genau, unser Theaterabend, den wir jetzt digital anbieten, ist sozusagen ein Angebot dazu, diese Auseinandersetzung dazu auch zu führen.
Zwischenstand Wahrheit heißt das Stück. Du hast gerade schon erwähnt, dass es ein riesiges Thema ist und ihr euch dann irgendwie so eingrenzen musstet. Wie macht man denn dann daraus ein Theaterstück aus so einem echt riesigen Themenpool und auch irgendwie ein schwieriges Thema, finde ich?
Voll. Da haben wir auch sehr lange diskutiert und gestritten bei uns in der Gruppe. Wir arbeiten da so sehr gemeinschaftlich und ohne Hierarchien. Versuchen da immer so auf einen Konsens zu kommen. Und am Schluss, glaube ich, ist so ein Satz sehr hängen geblieben, den wir in einem Hintergrundgespräch hatten, den uns eine Expertin gesagt hat. Eigentlich spannend ist zu gucken, wie viel Verschwörungsglaube steckt doch in einem selber. Also nicht nur zu gucken, wo ist jetzt das Unrealistischste, Abstruseste, mit dem man irgendwie gucken kann, okay, wer glaubt jetzt hier an die flache Erde oder an den Reptiloiden? Ab welchen Momenten entdecke ich bei mir selber, okay, die Grenze zwischen vielleicht legitimer Gesellschaftskritik an Corona-Maßnahmen, am Agieren von Geheimdiensten oder großen Konzernen, das sind ja durchaus politische Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, aber ab welchem Moment kommt es vielleicht in so eine klassische gut-böse Dichotomie, wo werde ich selber undifferenziert oder fange an, einfach Fakten sozusagen komplett in meine Erzählung nur umzudeuten und vielleicht auch in ihrer Widersprüchlichkeit nicht mehr anzuerkennen. Also zu fragen, wie viel Verschwörungsglaube steckt eigentlich in uns selber? Und das war dann auch ein bisschen der Ausgangspunkt von einer Geschichte, die wir unter anderem auch mit erzählen werden, weil wir haben also das Thema auch unserer Theateraufführung bei Zwischenstand Wahrheit über eine Theatergruppe, die anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich dabei dann auch zu verlieren.
Das Ganze findet jetzt am Sonntag, den 28. März, über Zoom statt. Also auch über digital. Zum einen vorneweg, das ist das erste Mal, dass ihr sowas macht, oder habt ihr das vorher schon gemacht?
Das ist das erste Mal, dass wir eine Performance über Zoom machen und die wird aber live sein, also es ist kein reiner Stream, sondern es ist eine Live-Veranstaltung, das ist uns als Theatermacherinnen und Macher sehr viel wert und wichtig. Und ja, es ist für uns auf jeden Fall jetzt auch eine neue Erfahrung und wir sind aber sehr froh, weil uns fehlt die Bühne, uns fehlt auch der Austausch mit dem Publikum und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt für uns auch eine, ja, digitale Premiere sozusagen ist am kommenden Sonntag.
Eine letzte inhaltliche Frage. Wie spannend ist es, dass so Verschwörungsmythen und eben diese Inhalte meistens über soziale Medien und über online ausgetauscht werden und ihr das Ganze jetzt online aufführt? Habt ihr da irgendwie über diesen Zusammenhang mal nachgedacht oder ist das vielleicht absichtlich so gelegt?
Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir haben uns gesagt, diese ganzen Erzählungen finden im digitalen Raum vor allem statt, also nicht nur, aber sehr viel. Und dann ist es eigentlich auch nur konsequent, auch die eigene Auseinandersetzung und künstlerische Verarbeitung von dem auch digital zu machen, weil es auch sehr viel mit verschiedenen Sprachen, die im digitalen Raum vorhanden sind, was weiß ich, Challenges, die ausgerufen werden auf YouTube, kleine kurze Videos, die gemacht werden, Sprachnachrichten, das sind alles so Formate, die wir gesagt haben, okay, darüber wird das verbreitet, darüber werden verschwörungstheoretische Inhalte ausgetauscht, also müssen wir auch mit diesen Formen arbeiten, klar. Und deswegen ist es jetzt nicht nur eine Entscheidung, die jetzt bedingt ist durch Corona, dass wir dieses digitale Format gewählt haben, sondern es ist auch eine bewusste ästhetische Entscheidung, weil der Inhalt es eigentlich fast ein bisschen erforderlich macht, auf solche Methoden und Formen zurückzugreifen.
Ja, ihr habt jetzt geplant, dass das auch eine Reihe wird, weil offensichtlich ist es ein riesiges Thema und das hört irgendwie auch nie auf aktuell. Wie können wir uns das vorstellen mit der Reihe? Was ist da so ungefähr geplant?
Genau, also wir arbeiten jetzt schon an dem Projekt, wir produzieren Videos, schalten uns zusammen und wir haben jetzt eine Live-Performance konzipiert, die sozusagen einen aktuellen Zwischenstand von dem Projekt zeigt. Also wo ist die Erzählung, die wir auch zusammen entwickeln, jetzt angekommen? Und wir haben aber uns zum einen gesagt, okay, das passiert immer noch total viel. Es gibt immer wieder irgendwelche Demonstrationen, immer neue Prominente bekennen sich mit abstrusesten Ideen in der Öffentlichkeit. Auch Politiker greifen auch da bestimmte Erzählungen auf. Dass wir gesagt haben, wir wollen zum einen auch ein bisschen flexibel bleiben und auch neuere Entwicklungen aufgreifen in unser Stück. Und zum anderen hoffen wir natürlich schon auch, dass vielleicht im Sommer oder auch im späteren Herbst auch vielleicht Sachen mit ein bisschen Live-Publikum oder Mischformen möglich sind. Also vielleicht ein paar Leute sind vor Ort, andere Leute sind digital zugeschaltet und haben uns gesagt, okay, dann betrachten wir das als ein dynamisches Projekt, das sozusagen immer wieder mit verschiedenen Formen, vielleicht mal eine Zoom-Performance, vielleicht auch mal eine Ausstellung, vielleicht ein klassischer Theaterabend, vielleicht wird es auch eine Telegram- oder WhatsApp-Aufführung geben, in verschiedenen Formen immer wieder mal das Licht der Öffentlichkeit erblickt, so, und auch aus unterschiedlichen Perspektiven vielleicht auch die Geschichten erzählt, also zum Beispiel am Sonntag wird man ein paar Figuren kennenlernen und wie sie ihren Zugang zu dem Thema haben. Und vielleicht lernen wir noch ein paar weitere Figuren kennen bei einer späteren Aufführung. Oder wir erzählen dieselbe Geschichte nochmal aus einer komplett anderen Perspektive. Das sind so ein bisschen die Ideen, damit es auch sich durchaus lohnt, das vielleicht auch mal öfters anzuschauen. Und zum anderen planen wir noch in Kooperation mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern, um das auch nachzubereiten, also auch Veranstaltungen zu machen, wo es im Anschluss Diskussionsangebote gibt, also wo nicht nur wir von der künstlerischen Seite erzählen jetzt ganz viel, so funktioniert das und so ist das mit den Verschwörungserzählungen, sondern dass man danach auch noch sich darüber austauschen kann, mit uns ins Gespräch kommen kann. Des Weiteren sind auch noch zum Beispiel mit dem Heizhaus und dem Jugendkulturzentrum Luise geplant, dass wir da vielleicht auch mal Workshops zu einem Thema machen und auch den eigenen Rechercheprozess auch unserem Publikum zugänglich machen. Da wird es wahrscheinlich noch verschiedene Veranstaltungen geben, die sich auch nochmal einzelne Themenaspekte, zum Beispiel antisemitische Bilder in Verschwörungserzählungen, nochmal explizit rauspicken und das auch nochmal genauer beleuchten. Also in diesem Sinne planen wir mit dem Projekt im Sommer in Nürnberg sehr präsent zu sein.
Nochmal ganz kurz zu Sonntag jetzt, müssen wir nochmal kurz die Basic Facts durchgeben. Wo, wann, was erwartet uns? Wie kann man mitmachen oder zuschauen?
Ja, danke, guter Punkt. Also, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, oh, das klingt total interessant, Theater über Zoom, das habe ich ja noch nie gehört, das möchte ich mal erleben, die sollten jetzt ganz schnell eine E-Mail an info@schmanintelligenz.de schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr aber auch noch auf unserer Homepage oder auf der Seite der Luise. Wir haben nämlich ein begrenztes Platzkontingent, genau, in unserer Zoom-Veranstaltung. Und noch sind ein paar Plätze frei, also wer dabei zukommen möchte, sollte sich beeilen. Die Veranstaltung fängt um 18 Uhr an, das heißt, ihr solltet am Sonntag um 18 Uhr ungefähr so 70 Minuten einplanen, die das dauert, und im Anschluss gibt es dann noch für die Leute, die Interesse haben, ein Nachgespräch. Wichtig ist allerdings, der Einlass ist auch schon eine halbe Stunde früher, und genau, bis 17.45 Uhr müssen die Plätze eingenommen sein. Das heißt, wer sich anmeldet, sollte sich bei Zoom bis spätestens 17.45 Uhr in die Veranstaltung kommen, weil sonst ist das ganz klassisch wie im Theater. Wenn die reservierten Karten nicht abgeholt werden, werden die Plätze freigegeben und wir lassen die Leute rein, die auf der Warteliste stehen. Und genau, das kostet erstmal keinen Eintritt. Also es ist, man kann kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen. Wir würden uns allerdings freuen, ihr wisst ja, das Leben als Künstlerin und Künstler ist nicht ganz einfach. Wir würden uns total über Spenden freuen. Also nach mit der Anmeldung kriegt ihr von uns eine E-Mail mit den technischen Informationen, also wo kann man sich Zoom runterladen, wie funktioniert das und so weiter, plus nochmal unseren Kontodaten, und da würden wir uns sehr freuen, wenn die Teilnehmenden uns auch eine kleine Spende dalassen, weil als Theaterschaffende ist es gerade eine wirklich nicht leichte Zeit.